Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Story Power Podcast. Heute freue ich mich wieder riesig darauf, als ganz entspannender Gesprächspartner. Wir kennen uns schon seit etlichen Jahren. Er hat für mich mal einen Vortrag in Oster gehalten. Und ich begrüße zu diesem Interview, zu dem Teil, es geht um das Thema Geschäftsmodelle, innovieren, neue Geschäftsmodelle innovieren, den Patrick Stähler. Hallo Patrick.
Hallo Ludwig.
Ja, ich habe dein Buch da auch, das ja die Grundlage vom Interview ist, Das neue Gründen. Und da werden wir uns einerseits in zwei Kapitel drin, einerseits das Thema Geschäftsmodelle und andererseits auch den Prozess des Gründens, das ist so klar aufgeteilt. Und ich finde, das ist einfach ein Standardwerk, das muss einfach nächstes Mal drunter, ja, wenn die nächste Auflage kommt, Standardwerk, das muss sich jeder besorgen. Es sind zwei Sachen, die mich einfach begeistert haben. Ja. Zum einen das Design. Es ist einfach ein Genuss, es ist ein farbiges Buch, ja. Ich halte es nochmal rein, ja. Schön farbig gemacht, auch wunderbares Design mit viel Platz zum Schreiben. Das ist mal das eine, ja. Ich habe 2 Wochen gebraucht, um mich zu trauen, überhaupt reinzuschreiben, weil ich es einfach so schön finde. Aber nicht nur schön, sondern gleichzeitig auch kompakt, ja. Und worauf es eben ankommt, sei es jetzt, wenn es ums Geschäftsmodell geht auf der einen Seite oder dann auf den Gründungsprozess. Also wirklich, ich habe gesehen, da muss Arbeit drin gewesen sein, noch was. Ja, Patrick, erst in dem Teil sprechen wir über Geschäftsmodelle, Innovation. Du bist der Erste, den ich weiß, ja, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Also der Vater, da freue ich mich auch, weil du die Quelle bist, also die ursprünglichste Quelle zum Thema Geschäftsmodell, Innovation. Sag mal, damals in St. Gallen, wie bist du überhaupt dieses Thema gekommen in der Businesswelt da?
Das ist eben nicht so einfach. Ich hatte eigentlich ursprünglich 97 vor, über was ganz anderes zu schreiben.
Ja.
Das war die Zeit, wo eigentlich die ersten digitalen Geschäftsmodelle entstanden. Wir hatten damals ein neues Institut gegründet in St. Gallen, was sich eben genau mit dieser digitalen Transformation beschäftigt. Damals haben wir es Medienkommunikationsmanagement genannt. Und ich habe versucht, mit den klassischen Industrie- oder Strategietools eigentlich an diese Veränderungen heranzugehen. Und ich wollte über M&A-Deals schreiben, wie man eben Kompetenzen aufbauen kann, um eben in dieser neuen Branche dabei zu sein. Und was ich über 3 Jahre feststellte, ist, dass unsere ganzen Strategiewerkzeuge nicht geeignet sind, um eine Transformation zu beschreiben. Das war eigentlich die Herausforderung. Weil alle gingen davon aus, ja, Industrien konvergieren, also Branchen gehen zusammen. Damals hatte man die Idee dieser Time-Branche, also Telekommunikation, Information, Media and Entertainment Industry, das wird eine große neue Industrie sein. Und weil ich aus der Medienbranche kam, und der Bertelsmann war unser Sponsor, sagte, ja, wir kommen ja aus der Medienbranche, also müssen wir in dieser Time-Branche auch noch eine spielen. Das hat McKinsey immer gepusht, nämlich gesagt, hey, da entsteht etwas, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, weil ihr werdet ja Teil dieses neuen sein. Und ohne Content geht es nicht. Und dann gab es eben so einen kleinen Lehrstuhl von Informatikern, die gesagt haben, ich glaube, da entsteht was komplett Neues. Und ich hatte das Glück, eben mit sehr spannenden Leuten zusammen zu sein, von denen ich sehr viel gelernt habe. Und dann sagte ich, ja, wir haben die falsche Analyse einhalten. Wir gucken mit der falschen Brille auf das Problem. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Wer mit meiner Produktsicht, Industrie, Branchensicht, Prozesssicht auf die digitale Transformation, das Wort kannten wir damals natürlich noch nicht, merken wir, nein, da entsteht was komplett Neues. Und deswegen bin ich damals zum Thema Geschäftsmodell gekommen und habe es überall verwendet, aber nicht wissenschaftlich beschrieben. Ja, und so bin ich zum Thema Geschäftsmodelle als Analyseeinheit gekommen. Ein unheimlich dröges Thema, aber die Anwendung ist eben das Spannende. Was kann ich dadurch wirklich branchenneu denken? Das sehen wir ja, was alles damit angerichtet wurde, was wir diskutieren heute.
Ja, das mit dem eine völlig neue Denkweise auch in die Businesswelt kommen. Ja. Nicht produkt- oder prozessorientiert zu denken, sondern über das ganze Business drüber, über das Geschäftsmodell, wie es tickt.
Ist ja eigentlich erstaunlich. Wir haben eine Betriebswirtschaftslehre, die irgendwie 100 Jahre feiert. Aber was ein Geschäft ist, ist weder im englischsprachigen Raum noch im deutschsprachigen Raum je definiert worden.
Und spannend.
Business halt definiert. Ich wurde als Außenseiter natürlich betrachtet. Wie kann einer an einem Lehrstuhl für Informatik überhaupt ein Thema im Strategiebereich schreiben? Das ist doch den Strategen vorbehalten. Aber ich glaube, das war ja genau die Fähigkeit, dass wir nicht so tief in den anderen Sachen drin waren. weil in der BWL oder strategischen Management gab es das Thema Business nicht. Wir gingen davon aus, eine Technologie kommt, gibt es dann eine Branche. Und ich habe erst 10 Jahre später durch einen wunderbaren Artikel von David Thies festgestellt, es ist nicht mein Problem, dass ich ein Problem mit dem strategischen Management habe, sondern das strategische Management hat ein Problem. Auch das Technologiemanagement, weil sie nämlich keine Übersetzung haben von einer Innovation hin bis zu einer Branche, was dazwischen passiert. Das ist eigentlich Geschäftsmodell-Innovation.
Da schauen, ja. Wie hat es denn jetzt, seit du damals begonnen hast, mit 2001 zu heute, was hat sich da alles so entwickelt?
Ja, ganz ehrlich gesagt, das strategische Management geht immer noch in die gleiche Richtung. Man macht Five Forces, man macht Umfeldanalysen, strategische Geschäftsfelder. Aber das Erstaunliche ist, dass wir eben jetzt wieder nach 20 Jahren über dieses Thema reden, als ob es grandios neu wäre. Und dann gibt es andere, die das irgendwie 2010, das ist natürlich durch den Alexander Osterwalder überhaupt erst bekannt geworden. Mhm. Haben wir Ideen gehabt aus St. Gallen, wesentlich später, die das sagen. Es ist immer noch ein Modethema. Oder es kommt jetzt wieder. Das Blöde an dem Begriff Geschäftsmodellinnovation ist, es ist extrem unsexy, der Begriff. Also Geschäftsmodellinnovation, das ist, alle lieben Drohnen, aber Drohne ist nicht entscheidend, sondern was mache ich geschäftlich mit der Drohne?
Ja,
der komplette Kontext, wie eigentlich unternehmerische Prozesse ablaufen.
Jetzt hast du eine Kernfrage, die ich immer wieder höre von dir, und zwar ist es die Warum-Frage, die du, auch sei es jetzt, wenn es um neue Geschäftsmodelle geht, auch beim Gründen geht. Diese, warum existiert mein Business da oder so? Wie kam es denn da dazu und welche harten Fragen hast du da sonst noch auf Lager, wenn du da Beratungen durchführst?
Also das Erstaunliche ist ja, wir haben immer das Gefühl, Unternehmen haben per Definition eine Daseinsberechtigung. Nein, haben sie nicht. Die einzige Daseinsberechtigung ist eben, Kunden zu haben, die bereit sind, mehr zu zahlen, als man Kosten hat. Das heißt, man muss immer fragen, was ist die Daseinsberechtigung? Als Mensch habe ich eine Daseinsberechtigung, als Unternehmer muss ich sie mir erarbeiten. Mhm. Das ist eigentlich die tägliche Arbeit, aber die kann ich natürlich nicht beantworten, wenn ich nicht in andere Frage hineingehe. Ja. Das erste angesprochen, ein Unternehmen, die Daseinsberechtigung eines Unternehmens ist, Kunden zu haben.
Und den Nutzen bieten, richtig, ja.
Das erste, was ich brauche, ist eine Art Nutzenversprechen oder im Englischen Value Proposition, mit der ich eigentlich sage, warum sollte der Kunde begeistert sein? Mhm. Und die zweite Frage ist, ja, wenn ich eine ganz tolle Value Proposition gefunden habe, wie baue ich diese Begeisterung? Also die Begeisterungsfabrik, nennen wir das im Buch, oder eben Struktur oder Geschäftsarchitektur. Ein Unternehmen muss aber auch Geld verdienen, das ist kein Wohltätigkeitsverein, da geht es um ein Ertragsmodell. Und die, nach meiner Meinung sogar die wichtigste Frage ist, wer soll das denn eigentlich alles machen? Wer ist in dem Team? Und welche Werte teilt dieses Team, um überhaupt dieses Unternehmen zu bauen? Und wir haben uns damals für den schönen Begriff Unternehmensgeist geeinigt, der Geist der Mutter. Weil es wirklich die Basis für alles ist, sind die Menschen, die Werte teilen und eine Begeisterung teilen, ein Problem zu lösen. Und
ja, das finde ich ganz, ganz spannend, dass der Unternehmer auf der einen Seite plus mit seinem Team überhaupt in der Betrachtung mit dabei hast, es gibt andere Geschäftsmodelle, da ist der Unternehmer spielt überhaupt keine Rolle und die Mitarbeiter, und ich für mich dann auch so ein wesentlicher Aspekt, und du fragst sogar, warum muss man uns lieben, ne? Also das ist ja weit weg vom Business da.
Ja, das ist vielleicht diese Emotion, also noch spannend, der Hintergrund, ich komme aus einem sehr klassischen, ich bin promoviert in einem theoretischen Informatiker,
ja.
Selber Finanzen, Rechnungswesen studiert, und heute rede ich von Liebe. Ich glaube, das ist sogar der entscheidende Punkt. Wir vergessen, wir denken, alles wäre rational. Aber die Frage, wie man sich differenziert, kann eben nicht sein, ich bin ein bisschen billiger, sondern die Frage, wo entsteht eigentlich eine Art Wow-Effekt? Und ich meine jetzt nicht eine Liebe zwischen Menschen, sondern eine Freude, die in sich entwickelt, wenn ich mit einem anderen oder wenn ein Kunde bei einem einkauft und der empfindet einfach Freude, weil er merkt, das sind einfach Dinge gelöst worden. Mhm. Einfach für einen guten Preis.
Ja. Steigen wir ein zum zwei Beispiele mitgebracht. Und zwar vor 2-3 Jahren hat hier in Uster ein ehemaliger Bäckerlehrling eine Bäckerei übernommen. Und dann gab es neu jetzt ein Sauerteigbrot. Es hat in der Schweiz nicht dort jetzt so den, wie ich das aus Bayern kenne. Also das bietet der neue an. Es ist toll. Ich liebe dieses Brot auch. Das mag ich sehr, sehr gerne. Es hält auch länger als sonst die Brote, die ich so kaufe. Dann hat er mittlerweile so eine Niederlassung ins Café umgebaut und in circa 15 Kilometer Entfernung ist eine weitere Filiale entstanden. Kann ich da jetzt schon von Geschäftsmodellinnovation reden?
Ja, kann man ganz klar. Das ist ja das Spannende. Er hat ja Bäckersein neu gedacht. Er hat nicht Brot nur neu gedacht. Mein Sauerteig gibt es schon relativ lange. Aber dass eigentlich wieder ein Café ein Aufenthaltsort sein kann. Und ich meine, wenn du von dem Brot sprichst, dann fühlst du dich wohl. Man merkt dir fast so eine Art, ja, du strahlst dabei. Und das ist ja eigentlich alles, was man machen kann. Weil die andere Bewegung im Bäckerbereich war ja Discount-Bäcker.
Ja.
Es wurde aufgebacken, jeder musste sich selber nehmen. Und das heißt, wieder sich zurückbesinnen auf die Handwerkstradition plus Gastfreundschaft, das ist hohe Innovation. Und eben, man muss nicht nur in Produkten innovieren, sondern man kann das gesamte Struktur nehmen eines Geschäftes und da eben gucken, ja, wo kann man eigentlich innovieren?
Okay, ja. Das zweite Beispiel geht auch aus dem Handwerklichen, und zwar Metzgerei. Ich habe vor kurzem war ich auf einer Messe, auf der Kriteriummesse in Zürich, und da habe ich einen Metzger entdeckt, der was Wahnsinns macht für mich, ja. Und zwar macht er Folgendes, er hat eine Internetseite, und da kann man ein Rind, eine Kuh oder sowas bestellen, aber nicht in dem Sinne, dass typischerweise geht man in eine Metzgerei und dann ist das Tier schon geschlachtet und nimmt seine Sachen mit. Dort geht's umgekehrt. Ja. Man muss also erstmal sich mit mehreren zusammentun, um zum Beispiel 100% einer Kuh zu kaufen. So, und wenn es dann gekauft ist, dann erst dann wird das Tier geschlachtet, wird ein ganz spezieller Prozess, wird es wunderbar verarbeitet. Es geht, glaube ich, über so 4 Wochen. Und dann bekommt man so fertige Pakete, die in den Kühlschrank oder Eisschrank reinpassen. Das Nutzenversprechen soll sein, dass eben das Fleisch von eben allerbester Qualität ist. Das wird kaum was weggeschmissen, ja, weil es wird ja nicht auf Vorrat produziert. Und das Rindfleisch kann anscheinend bis zu einem Jahr gelagert werden. Ja, haben wir da auch hier wieder Geschäftsmodellinnovation? Ich würde sagen, ja, aber jetzt mal dein Blick.
Ich muss dann immer ein bisschen drüber lachen, weil ich selber ein Projekt vor 3 oder 4 Jahren in der HSG hatte, wo Studenten genau das eben gemacht haben. Ich hatte einen Bauern, der einen Rind zur Verfügung gestellt hat und wir haben ihn Nose-to-Tail verwertet, das komplette Rindfleisch. Und deswegen kenne ich den Markt relativ gut. Ich finde es eine grandiose Idee, weniger Fleisch essen, dafür wissen, wo es herkommt.
Ja.
Gerade wenn es mit Heu gefüttert ist, hat es auch einen relativ guten CO2-Abdruck. Viel wichtiger, ein Rind oder ein Tier besteht eben aus sehr viel mehr Teilen als nur ein Filet. Das heißt, die große Herausforderung ist wirklich von der Nase bis zum Schwanz die Verwertung. Deswegen heißt es Nose to Tail. Aber auch der Bauer natürlich eine sehr gute Value Proposition. Sehr viele Leute wollen das, wenn man mit ihnen auf der Straße spricht. Aber wenn es dann in der Realität kommt, und dann kommt es eben zu der Frage der Geschäftsstruktur, das ist brutal schwierig. Warum? Die Schweizer haben relativ wenig Tiefkühler. Man hat häufig eine Mietswohnung mit einem Eisschrank. Und dann ist die Frage, wie viel Kilogramm kann man aufnehmen? Und da merkt man eben, die schönste Idee kann auch sehr gut scheitern, indem man eben nicht die Geschäftsstruktur so entwickeln kann, wie man sie braucht. Und daran ist eigentlich damals das Projekt meiner Studierenden nicht gescheitert. Sie haben das ganze Rind vermarktet. Aber die Verwertung oder die letzte Meile, wie man das nennt, nämlich wie bekommt man das Paket zu den Kunden und diese Kunden, wie bewahren sie auf, bis es in der Pfanne oder der Bratpfanne landet, das ist eine riesen Herausforderung. Die Logistik ist gelöst im Sinne von, man kann es per Paket verschicken.
Ja.
2 Kilo oder 3 Kilo Fleisch in seinem kleinen Eisfach haben. Das heißt, die Innovation müsste eben weitergehen, als nur das Rind anders zu vermarkten, sondern die Frage ist, gibt es Logistiksysteme, könnte man sich geteilte Tiefkühler zum Beispiel in Genossenschaftswohnungen vorstellen, etc. etc. Und das ist eine Innovation, dass man eben nicht nur eine neue Geschichte erzählt, sondern sich überlegt, ja, wo muss ich in all den Bestandteilen nachher auch innovieren, damit das überhaupt funktioniert. Und er wird das gleiche Problem haben wie alle, ist die Logistik. Sehr viele Leute wollen es, aber was machen die dann mit Leber, wenn man ein Stück Herz bekommt? dann sind die meisten Leute doch schockiert. Das heißt, es reicht nicht, den Leuten das zu schicken, sondern da muss man sie ausbilden. Was kann man kochen damit? Meine Studierenden haben dann zum Beispiel als Marketingveranstaltung für 30 Leute ein Nachtessen organisiert mit einem Sternekoch. Mhm. Und die 30 Teilnehmer mussten ziemlich viel Geld zahlen für ein perfektes Dinner mit Wein, um ihnen einfach wieder ein Gefühl zu geben, dass man Herz oder auch Knochen aufgeschnitten essen kann. Das mag daraus.
Das ist schon spannend, ja.
Also, aber man sieht an dem Metzger eigentlich sehr gut, Ideen sind eigentlich relativ einfach. Aber aus der Idee, dann wirklich ein funktionierendes Geschäftsmodell zu machen, wo alle Elemente nachher miteinander spielen, weil er muss ja nicht nur, der Bauer ist eigentlich das, nur eine Komponente aus dem Ganzen, wenn er in der falklandischen Sprache bleibt.
Ja.
Er muss schon einen Schlachthof finden, der seinen Ansprüchen genügt an ethische Schlachtung. Also, dass zum Beispiel das Fleisch nicht lang genug oder das Lebendtier nicht lang genug durch die Gegend fährt. Weideschlachtung wäre natürlich sehr spannend, also auf der Weide direkt schlachten. Das ist heute ein sehr heikles Thema, wird in Behörden eben sehr ungerne gesehen, ist sehr aufwendig. Dann brauche ich den richtigen Schlachter, den richtigen Metzger, der auch noch weiß, was er aus gewissen Fleischstücken macht.
Ja,
die Herausforderung ist wirklich wieder ein System aufzubauen, wo eben alles drin ist. Wenn ich dann die Würste, die Leber und so weiter habe, wie verpacke ich die, dass sie dann auch wiederum in Produkte geht, die Leute dann auch wirklich brauchen. Weil einfach nur die Value Proposition zu sagen, ja, du kennst dein Rind, das schlachtet man genau, wenn es braucht. Das funktioniert ja auch nicht. Ein Rind entwickelt sich einfach und muss geschlachtet werden, wenn es reif ist oder das Futter aufhört. Das heißt, der Zyklus des Marktes und der Zyklus der Tier, ich bleib bewusst, Produktion, das weicht ja voneinander ab. Und das sind natürlich all die Herausforderungen, die man in dem Geschäftsmodell, was er da hat, auch sehen wird.
Okay. Ja, schauen wir gerade mal weiter. Und zwar, und ich habe hier ein Fallbeispiel, da gehen wir dann die vier Elemente, die du so beschrieben hast in deinem Buch, durch ein Fallbeispiel von einem Sanitärunternehmer. Sagen wir 25 Mitarbeiter und bisher so tätig, also deckt der Bereich Heizung ab, Sanitär, Solar und Lüftung. Ja. 17 Jahre im Geschäft, 25 Mitarbeiter habe ich glaube ich schon erwähnt. Und einer seiner Wünsche ist, dass er zum Beispiel hauptsächlich im Premium-Segment Traumbäder erstellt. Das ein oder andere hat er schon erstellt, aber da hier sich mehr darauf fokussiert. Jetzt gehen wir mal durch. Ja. Jetzt der erste Punkt heißt, das erste Element bei deiner Geschäftsmodell. Innovation ist einfach die Kunden. Ja. Die Kunden und der Nutzen. Was muss er dann hier ändern?
Also die größte Herausforderung bei Badezimmerrenovierung ist natürlich der Kunde. Man kann eigentlich, oder jeder Kunde muss ein Neukunde sein. Wenn man renoviert Badezimmer alle 25 bis 30 Jahre, das heißt, der durchschnittliche Kunde, dem er das Traumbad verkaufen will, der macht das einmal in seinem Leben. Das heißt, das ist schon mal ein ganz, ganz spezifisches Geschäftsmodell. Mhm. Die Frage ist, wie mache ich Marketing in einer Gruppe, wo ich jedes Mal die Leute neu erwerben muss? Das heißt, ihr mag da zwar die Marge sehen, und es gibt ja einige, die das machen, Bäderwelten, wie sie auch immer heißen. Dieses Luxussegment gibt es natürlich, genauso wie es den Küchenbauer gibt, der Luxussegmente macht. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, weil ich sage, das größte Problem in der Sanitärbranche ist nicht das Luxusbad.
Okay, dann.
Energetisch. Ja. Traum ist, wenn wir allein, was wir in Regenbrausen da im Moment oben einbauen, ist einfach eine Katastrophe, weil wir Häuser sauber isolieren können und damit wird Warmwasser einer der größten Energieverbraucher. Wenn man dann eben keine Spardusche hat oder selbst unter der man sich wunderbar waschen kann, sondern so eine Regenbrause und plötzlich man durchschnittlich 80 bis 100 Liter Warmwasser verbraucht, zweifle ich so ein bisschen an dieser ökonomischen oder auch oder hauptsächlich ökologischen Frage. Das ist so ein typischer Rebound-Effekt. Das heißt, wir wollen alle CO2 einsparen und machen einen Regenbrause rein, ist alles versaut. Aber ich muss ja nicht das Unternehmen haben, was er hat.
Aha, ja.
Als Kunde hätte mir was anderes gewünscht. Die Sanitärinstallateure sind nicht fähig, eine Beziehung mit einem aufzubauen. Das liegt ja eben auch daran, dass man nur einmal ein Bad saniert. Das wäre kein Wir haben heute Top-Heizung von der Technologie, wo der Installateur eigentlich überfordert ist, sie einzubauen, und schon in der Betriebsphase ist er überfordert. Das heißt, die wirkliche Innovation gerade in dem Bereich Heizung ist nicht, noch mehr Traumbäder zu bauen. Und da wird es einen Markt für geben. Also das möchte ich nicht abreden. Weil das ist wahrscheinlich einer dieser Luxus, wenn man zu viel Geld hat. Dann erst kommt der SUV und dann kommt die Traumküche und dann kommt irgendwann das Traumbad.
Ja.
Das Hauptthema ist, wie schaffen wir energetische oder Heizlösungen, die auch wirklich funktionieren und eben nicht nur technologisch brillant sind, aber dann mäßig eingebaut werden und eben der Nutzer überhaupt nicht versteht. Also ich hätte mir eher gewünscht, dass wir mehr Installateure haben, die die Gesamtverantwortung eben übernehmen und nicht nur einbauen, sondern dann auch nicht nur Wartung machen, sondern messen, optimieren und das dann über Jahre machen, um eben zu sehen, funktioniert die Heizung auch so, wie es ist. Weil wir haben genügend Studien, oder wir haben einige Studien zu dem Thema gemacht.
Ja. Es ist
erschreckend, dass also für einen deutschen großen Hersteller war, dass sie von 80% der Heizungen nicht wissen, wo die eingebaut sind, weil sie über den Großhandel verkaufen. Und wenn sie dann gerufen werden, dann sind 90% der Heizung noch in Werkseinstellung.
Ja.
Das heißt, die Heizung hat nichts mit dem Gebäude zu tun. Wir reden alle über CO2-Einsparung und die Experten streiten sich, ob man mindestens 10% und maximal 30% sparen kann. Und ich frage mich einfach als Installateur, warum habe ich diesen Geist in meinem Unternehmen nicht, wo ich sage, ich mache nicht nur perfekte handwerkliche Arbeit, sondern ich richte es eben entsprechend ein. Und da merkt man sofort, es braucht auch einen Wertewandel bei den Installateuren, die sehr, sehr gut sind im Schweißen von Rohren,
ja,
aber die Installation nicht im Vordergrund steht. Also die Inbetriebnahme und dann der Betrieb. Und das ist eben etwas, was eigentlich spannend ist, weil er möchte jetzt so ein Premium-Segment hinein, absolut d'accord. Und das wird umsprechen, wenn er sehr, sehr aufwendige Bäder macht. Die Frage ist, wie optimiert er eigentlich über die Zeit oder passt das auch zu den Werten, die wir heute in der Gesellschaft haben sollten, nämlich energetische
Optimierung?
Ja. Kann er machen, ist seine Entscheidung und da ist er ja als Unternehmer frei.
Das ist ein ganz spannender Aspekt angesprochen. Wenn man sagt, vielleicht kann den gerade auch verfolgen beim nächsten, und zwar also nicht nur das toll installieren, ja, sondern auch messen, bringt es den Nutzen überhaupt, ja, ist das richtig eingestellt, die Anlage, das immer wieder mal checken. Das zweite, dann haben wir hier die Geschäftsstruktur. Angenommen, er kommt jetzt da etwas weg von dem Premium-Segment. Aber das macht er halt so, sagen wir nebenzu, wenn es sich halt hier gerade ergibt. Sieht aber mehr Chancen drin, weil er da Services verkaufen kann, eben bei dem, was du es gerade angesprochen hast. Wie müsste sich dann da die Geschäftsstruktur ändern? Das heißt also Vertrieb, Kommunikation, Produktion.
Also was er wirklich richtig macht, ist, das Handwerk ist extrem nach Gewerken organisiert.
Ja.
Die Plättchen, der eine ist für die Badewanneinstallation zuständig, der eine macht das Warmwasser oder dann eher als Sanitär. Aber es gibt keine Durchgängigkeit. Und das Konzept eben, dass ich dann komplett für eine Badezimmerrenovierung zuständig bin, das ist natürlich endlich mal einer, der das macht. Aber er muss dann natürlich auch andere Mitarbeiter einstellen, die andere Gewerke haben. Mhm. Der Installateur, der klassische Installateur, der installiert gerne Toiletten, Gebrit-Vorwände, aber ist nicht unbedingt ein Design-Experte. Das heißt, er muss ganz andere Kompetenzen in sein Team überhaupt reinnehmen und auch so ein Gesamtangebot anbieten können. Also er muss auch eine GU-Funktion als Generalunternehmer übernehmen. Und das heißt natürlich, er muss ganz andere Mitarbeiter oder Kompetenzen aufbauen, beziehungsweise wenn er sie selber nicht hat, Netzwerk von Partnern haben. Er muss die Qualitätssicherung haben. Alles Themen, die er heute nicht hat. Und er muss natürlich auch seine Message, nämlich ich bin Premium, die muss er natürlich an Kundinnen und Kunden bekommen. Im vollen Bewusstsein. Er muss jeden Kunden einzeln neu finden.
Ja, siehst du auch Gefahr bei den bestehenden Kunden? Also das ist derzeit ein Bodensatz, wo er eine Chance hat, überhaupt in das Premium-Segment zu kommen. Siehst du da Gefahr, dass die dann sagen, okay, jetzt geht er da weg, macht was ganz völlig Neues, ist nur mal so mein Ansprechpartner?
in Deutschland gibt es immer mehr Unternehmen, die eben die gesamte Badrenovierung machen, weil der normale Eigentümer einer Wohnung oder eines Hauses, der kann überhaupt nicht verstehen, dass er so viele Gewerke hat wie Baumeister, Plättchenleger, Sanitäter, Elektriker. Ja, den hatte ich gerade noch vergessen. Und die müssen ja alle koordiniert werden. Also das ist ein Segment, was ich ganz klar sehe. Und er kann das auch relativ gut digital abwickeln, weil man kann 3D-Modelle recht gut machen und so Vorgaben oder so Renderings den Leuten geben, wie ein Bad aussehen würde. Das ließe sich machen. Aber ich bin ganz bei dir, wenn es darum geht, um den Punkt alte, andere Kunden. Es ist eben was ganz anderes, Heizung zu warten, wo wiederum das Wartungsgeschäft eigentlich beim Hersteller ist und er eigentlich nur für den Wasserdruck etc. ist. Aber genau das Geschäft verändert sich eben für ihn auch. Das alte Geschäft, Wartung aneinander, ein Hausmeister macht dann die Wasserbefüllung. Auch das ändert sich. In Deutschland gibt es die Firma Termundo, die auch das als Gesamtpaket endlich anbietet, weil als Hauseigentümer sind wir eigentlich schockiert, dass keiner die gesamte Verantwortung übernimmt.
Wie verdient er Geld? Was muss der da machen? Das ist ja nur quasi ein Einzelverkauf, oder?
Es ist Einzelverkauf, er hat die Marge. Ich meine, die Marge hat er in den Produkten, die leider in der Schweiz ja sehr oligopolische Strukturen hat. Also die Sanitärinstallateure kaufen zu Preisen oder verkaufen dem Kunden in der Schweiz zu Preisen, die sehr, sehr hoch sind, weil sie sehr gute Rabatte bekommen und die natürlich in die eigene Hand stecken und weigern sich auch, Sachen, die zum Beispiel man selber gekauft hat, in der gleichen Qualität einzubauen. Das heißt, der Sanitärbereich ist ein sehr heikler Bereich und gewisse Großhändler haben ja auch deswegen von der WEKO ein paar Strafverfahren auf den Deckel bekommen. Das ist auch richtig so. Das heißt, er muss sehr aufpassen in diesem Bereich, dass wirklich der Kundennutzen so im Vordergrund steht und die Leute einfach nicht die Einzelpreise nachgucken, weil dann hat er wahrscheinlich Margen, die sehr, sehr hoch sind.
Okay. Ja. Ein Teil, der letzte Teil, es geht jetzt eben ums Team nochmal, Unternehmergeist, da hast du schon etwas angesprochen, das heißt also der neue Werte, das Team aufbauen, fällt dir dazu noch was ein? Das wäre dann der vierte Aspekt, mit wem arbeitet jetzt der Unternehmer zusammen?
Wahrscheinlich ist der Beginn die Frage, wer bin ich selber? Und bei dem Sauerteig ist ja, er hat ja eine Liebe für Sauerteig. Also ich könnte zum Beispiel kein Sauerteigbrotbäcker werden, weil ich einfach dieses Brot furchtbar finde. Weil ich bin scheinbar einer der wenigen Ex-Deutschen, die das so sehen. Aha. Die Werte und das Geschäftsmodell, gerade bei kleinen Unternehmen, müssen zusammenpassen. Also die persönlichen Werte, die müssen passen, weil ich könnte zum Beispiel keinen Installationsbetrieb haben, wo ich Regenduschen einbaue, sondern ich könnte Luxusduschen ohne Probleme machen, wenn ich zum Beispiel Wärmerückgewinnungssysteme einbaue, wie das zum Beispiel von Julia möglich ist. Dafür hätte ich eine Passion, weil dann kann ich nämlich 40% der Warmwasserenergie wieder zurückholen, ohne dass ich mir eben irgendwelche Panels aufs Dach schrauben muss. Das heißt, die erste Frage ist, passt das zu mir oder welche Werte habe ich persönlich? Was möchte ich eigentlich hinterlassen? Wie übersetze ich das in die Werte meiner Firma? Und Werte sind nicht so wichtig, es ist nicht das, was auf dem Papier steht, sondern Werte ist das, was man alltäglich lebt.
Das gelebt wird, ja genau. Ja.
Es ist noch ein Riesenunterschied. Ich meine, bevor du mir Beispiele jetzt gezeigt hast oder gegeben hast aus dem KMU-Bereich, aber wenn man Großunternehmen sieht und was sie als Werte hinschreiben, als ihre HR-Policy, ist es meistens das Gegenteil von dem, was wirklich gemacht wird. Ja. Es gibt den VW hatte den Kernwert Integrität als Wert.
Okay, ja.
Mehr muss man, glaube ich, dazu gar nicht sagen.
So, ich habe nur zwei Fragen, Patrick. Und zwar, also wenn ich jetzt hier jetzt eine Geschäftsmodellinnovation bei einem bestehenden Unternehmen mache, das ist ja völlig anders als wie bei einer Neugründung. Nochmal zurück zu dem, worauf ist es beim Bestehenden zu achten und noch ein Aspekt, oder nur zwei Aspekte, wenn ich was neu gründe.
Ich glaube, der ganze Bereich von der Unternehmens- oder den Team und Werten, wie man auch diesen Unternehmensgeist noch nennt, das ist entstanden in der Mitte der 2000er Jahre, der Nullerjahre, als ich mit einem Organisationspsychologen eben versucht habe, Wandel in großen Organisationen zu machen. Mhm. Wenn man so in die Strategie schon den Menschen einbaut, dann funktioniert das nicht. Das ist eben einer, kommen wir wieder zurück zu dieser Anfangsphase oder Frage, wie ist diese Idee für Geschäftsmodelle entstanden? Wer den Menschen nicht als Grundlage jedes Geschäfts sieht, der wird nie eine gute Strategie machen können. Warum? Ich muss ihn ja auch wandeln können und mit seinen Fähigkeiten sehen. Und wer ihn nur als humane Ressource sieht, wird nie verstehen, dass der Mensch eben sich auch ändern kann und eben nicht eine austauschbare Ressource ist. Und ich glaube, das ist wichtig für bestehende Unternehmen, erstmal seine eigene Unternehmenskultur verstehen.
Ja.
Kultur heißt, was sind die Verhaltensregeln, die in diesem Unternehmen gelten? Also wenn man in einer Bank Vertrauen als Wert der HR-Abteilung definiert, aber die Mitarbeiter incentiviert, möglichst viel Trading zu machen, damit möglichst viel Handelsvolumen geschaffen werden, dann widerspricht sich das komplett. Und mir ist total egal, was die Kollegen da auf das Papier schreiben. Entscheidend sind Incentive-Systeme und das gelebte Verhalten. Und da ist die größte Diskrepanz. Und erst wenn ich im Strategieprozess mir sehr genau sage, was sind die Werte, die gelebt werden und die auf den Tisch lege, dann kann ich mich ändern. Mhm. Also die etablierten Unternehmen. Und dieser Kulturwandel ist eben nicht etwas, was man nachher so schön mit Change Management irgendwo noch einbindet, sondern die entscheidende Frage ist schon, wie kann ich eigentlich diesen Wandel der Kultur schon in den Strategieerarbeitungsprozess einbinden? Weil es ist sowieso utopisch, dass eine McKinsey-Truppe auf Folien irgendeine Kulturveränderung anfängt. Kultur und Strategieveränderung, das läuft parallel. Und wenn man nicht die Menschen mitnimmt auf diesem Weg, dann werden sie auch nicht mitgehen.
Okay, das ist zu bestehenden. Und wenn es um Neugründungen geht, noch ein, zwei Worte.
Neugründung ist relativ einfach. Man muss wissen, wer man selber als Person ist, welche man selber pflegt, was einem leicht fällt. Und dann muss man ein Team finden mit komplementären Kompetenzen, aber mit ähnlichen Werten.
Ja.
Sie müssen unterschiedlich auf der Kompetenzebene sein, aber auf der Werteebene müssen sie ähnlich sein. Das heißt, so Fragen wie, machen wir das, weil wir in 3 Jahren einen Exit planen oder machen wir das, weil wir einfach zufriedene Kunden haben wollen oder machen wir das, weil wir in 10 oder wenn ich 60 bin, zurückschaue und sage, ich habe die Welt verändert. Das sind die Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss. Was treibt eigentlich ein? Und die müssen gleich sein, die Antworten darauf.
Die letzte Frage, die ich habe, was braucht es, um ein Unternehmen für die Ewigkeit aufzubauen? Geht es überhaupt? Also ich denke es da nicht nur an 20, 30, 100 oder 200 oder vielleicht sogar 500 Jahre. Es gibt also das ein oder andere Unternehmen, das schon so lange existiert. Ist es überhaupt möglich? Weil es ist ja, also die Zeiten ändern sich ja teilweise dramatisch. Auf was müsste ich theoretisch setzen, damit es überhaupt denkbar ist?
Also ich bin wahrscheinlich der Falsche, dazu eine Antwort zu geben. Also ganz klar, ich habe dann ein Problem, wenn Gesellschaften, also ich habe überhaupt kein Problem, wenn Unternehmen sterben. Das ist vielleicht einfach einer meiner persönlichen Werte. Ich habe dann ein Problem, wenn wir keine neuen Unternehmen aufbauen können, die die Arbeitsplätze dann mit werthaltigen und gut bezahlten Arbeitsplätzen ersetzen können. Kein Mensch trauert einer Karstadt hinterher, wenn sie weg ist. Man wird unbefreundlich behandelt, sie haben kein Kundenerlebnis, die Mitarbeiter sind demotiviert. Mein Gott, dann sind sie eben morgen nicht da. Die Frage ist, was machen die Mitarbeiter morgen? Das ist die entscheidende Frage. Nämlich, welche Unternehmen kommen nach? Wir haben leider total die Tendenz, immer die Vergangenheit in den Mittelpunkt zu stellen. Wir geben Hunderttausende aus pro Kohlearbeitsplatz, aber fragen nicht, wo kommen eigentlich die Jobs in der Zukunft her? Nein, da bin ich der Falsche. Also ich finde sogar, ein paar Unternehmen sollten sterben, aber dafür haben wir mehrere bessere Unternehmen.
Okay, die letzte Frage noch. Was möchtest du noch mitgeben, also zum Thema Geschäftsmodellinnovation?
Was ich mitgeben würde, wäre eigentlich, vergesst den Begriff Geschäftsmodellinnovation, sondern versucht wirklich strukturiert euer Geschäft neu zu denken, versteht, wo ihr heute steht, was sind die Annahmen hinter dem Geschäft und aus diesen Annahmen zu sagen, ja, stimmen die eigentlich noch? Und dann mit Freude an Wandelprozess anzugehen, weil eben, wir müssen neue Geschäfte bauen und das eben nicht den Chinesen und den Amerikanern überlassen. Und wenn wir das nicht machen, ja, dann machen es andere und dann geht unser Wohlstand den Bach runter. Das heißt, entweder machen wir es selber oder wir machen eben gar nichts mehr. Deswegen Geschäftsmodelle, Innovationen, versuchen wir es doch einfach selber mit Freude zu machen.
Wunderbar, Patrick. Ich bedanke mich. Und auch liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, das war wieder eine Episode im Story Power Podcast. Und wenn wir dann klar ein neues Geschäftsmodell darüber nachdenken, gibt es dementsprechend neue Stories zu erzählen. Da kommst du bei mir vorbei oder werden wir das erarbeiten. Spannende, geile Stories, die da entstehen sollen. Wie gesagt, es gibt einen Blogbeitrag, den finden Sie unter www.storypower.ch/bminno, also Business Model Innovation, bminno. Wenn Sie einen Newsletter abonnieren, den finden Sie unter storypower.ch/newsletter. Ja, das war's wieder für heute. Ich freue mich auf eine weitere Episode, auf ein anderes Mal. Und denken Sie daran, ja, wenn Sie eine gute Story haben, können Sie Menschen bewegen. Wenn Sie eine tolle Story haben, können Sie sogar die ganze Welt bewegen. Ihr Ludwig Link.